Wir sind in einer Reihe und es geht um diese Meilensteine, Menschen, die Geschichte geschrieben haben, und heute geht es um David. Ich weiß, dass viele, die so als Kinder mal in der Kirche waren, im Kindergottesdienst, bestimmte Gegenstände mit David verbinden. Vielleicht ruft ihr die mal laut aus. Was denkt ihr, wenn ihr an David denkt? Schleuder und Harfe. Wie passt das zusammen? Schleuder und Harfe. Öl gibt's auch noch, genau. Öl, Schleuder, Harfe, alles Begriffe, die man mit David verbindet. Natürlich auch die Stadt Jerusalem, die Davidsstadt. Eigentlich, wenn man heutige Jerusalem sieht, ein kleiner Hügel, auf dem die Davidsstadt stand. Dann David auch als einer der Vorfahren von Jesus Christus aus der gleichen Sippe. Jesus wird ja auch der Sohn Davids genannt. Also da gibt es viele Verbindungen hin und her, und wir werden uns heute nur mit dem Thema beschäftigen, was hat David mit Macht zu tun? Und es geht um mächtige Feinde und ohnmächtige Menschen in der Geschichte von David. Es fängt ganz ohnmächtig an. Mein erster Punkt: ein Ohnmächtiger wird bevollmächtigt. David als jüngstes Kind in seiner Familie. Er hat große Brüder, die schon im Krieg ausgebildet sind, die schon mit Waffen umgehen können. Er aber ist einfach mit den Tieren beschäftigt. Er hütet die Ziegen und die Schafe. Er verbringt viel Zeit auf dem freien Feld und wird sozusagen für die Arbeiten eingesetzt, die man jetzt nicht mit einer großen Ausbildung machen muss, sondern die man so nebenbei lernen kann. Nicht ungefährlicher Job, wie wir nachher noch hören werden, denn er begegnet bei diesem Job auch sehr gefährlichen Tieren, Bären und Löwen, die man heute bei einem Israel-Besuch wahrscheinlich nur noch im Zoo findet, aber damals wahrscheinlich noch so in der freien Wildbahn finden konnte. David ist noch ganz unbekannt, aber bei Gott schon längst ausgewählt und bekannt. Gott, so heißt es hier im 1. Samuel 16, da sagt Gott zu dem Propheten Samuel, der den neuen König aussuchen und salben soll, da kommt das Öl ins Spiel, da sagt er: Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Und mit diesem Blick tief in das Herz des Menschen sieht Gott bei David, in dem jungen David, schon den mächtigen König, der er später mal werden wird. Und diesem ohnmächtigen Jungen, der einfach nur bei den Ziegen und Schafen auf den Feldern sitzt, vertraut er schon an, der nächste König zu werden. Es gab noch einen König, Saul. Der saß auch noch auf dem Thron. Der war noch voll in Saft und Kraft. Der war noch sozusagen eingesetzt. Aber Gott hatte schon beschlossen, David wird der nächste König. Und deshalb schickt er den Propheten Samuel in die Familie von David. Der neue König soll ausgesucht werden. Natürlich schickt der Vater alle seine tollen Söhne erstmal vor, und Gott sagt immer, nee, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht. Und dann holen sie den David als Letzten und sagen, das ist der Allerletzte, den wir noch haben, der Kleinste und der Schwächste. Und Gott sagt, genau den habe ich mir ausgesucht. Und er wird gesalbt zum nächsten König. Das ist eigentlich Gottes Art, das Schwache zu wählen und aus dem Schwachen etwas Starkes zu machen. Das sehen wir an vielen anderen Stellen in der Bibel auch. Ein Ohnmächtiger wird zum König gesalbt, aber er bekommt noch nicht die Insignien, er wird noch nicht auf den Thron gesetzt. Er kommt an den Königshof, aber, jetzt kommt die Harfe ins Spiel, als Musikant. König Saul hat angstvolle Zustände, ein böser Geist, so heißt es, überfällt ihn immer wieder mal, und er fällt in ganz dunkle Löcher seiner eigenen Seele, ist dann unberechenbar. Und die Musik dieses Jungen, der mit seiner Harfe wahrscheinlich sich die Zeit vertrieben hat auf den Feldern, der Lieder gedichtet hat, der auch als Dichter und Psalmdichter in unserer Erinnerung ist. Seine Psalmen beten wir bis heute, stehen in der Bibel, werden von uns auch in den Gottesdiensten immer wieder mal gebetet. Dieser junge Musikant kann mit seiner Musik den Saul besänftigen. Das ist die einzige Medizin, die es für ihn gibt. Lobpreis sozusagen, der die negativen Gedanken des Sauls beherrscht, überwindet und Gott die Ehre gibt. Jetzt ist die Harfe ja nicht unbedingt das Instrument, was so den richtig mächtigen Sound macht. Roland hat erzählt, er war auf dem Bundesposaunenfest mit mehreren tausend Posaunenbläsern um das Ulmer Münster herum. Ich glaube, das ist so eine Musik, wie man sie sich vorstellt, die alles vertreibt. Ich glaube, es kam auf den Inhalt an. Den Inhalt, Gott zu loben. Und da kommt wieder das Herz von David ins Spiel. In seinem Herzen hatte er diesen Frieden mit Gott. Und den hat er ausgedrückt in seiner Musik und den hat er ausgedrückt in den Texten, die er gesungen hat. Und das ist übergeschwappt hin zu dem Saul, der zwar ein sehr mächtiger Mensch war, aber sich selbst gegenüber sehr ohnmächtig, der sich selber nicht in den Griff bekam, nicht beherrschen konnte. Jetzt möchte ich nicht sagen, Lobpreis ist eine Medizin, das wäre zu weit gegriffen, aber ich glaube, dass Lobpreis, wo wir Gott in die Mitte stellen, wo wir Gott anbeten, eine Macht hat, uns Gutes zu tun, unserer Seele Gutes zu tun, uns neu auszurichten, unsere Gedanken ganz neu auf Gott auszurichten und vielleicht auch ein Stück weit von uns selber wieder loszukommen, aus unseren eigenen tiefen Löchern im Herzen wieder herauszukommen. Davids Herz war rein, deshalb hat Gott ihn erwählt und eingesetzt zu dem nächsten König. Er war schon am Haus des Königs, aber noch in einer sehr ohnmächtigen Position. Er wurde gerufen, um dem Saul sozusagen die bösen Geister durch den Lobpreis zu vertreiben. Es fängt ohnmächtig an. Mein zweiter Punkt, eine mächtige Herausforderung. Es gibt wieder mal einen Überfall der Philister. Seit vielen Wochen schon stehen die Heere der beiden Seiten, der benachbarten Philister und des Volkes Israel, einander gegenüber. Es wird irgendwann zu dieser Schlacht kommen, die alles entscheidet. Aber es gibt eine Pattsituation in dem Sinne, dass die Philister sich entschieden haben, nicht Mann gegen Mann zu kämpfen, sondern sie schicken ihren geschicktesten und am besten ausgebildeten Krieger nach vorne, den Goliath, und sagen, wer den besiegt, dieser Kampf, dieser Zweikampf sozusagen mit Goliath, der entscheidet, wer den Krieg gewonnen hat. Daran erinnern sich jetzt alle, die mal im Kindergottesdienst waren, diese schönen Bilder von dem mächtigen Riesen Goliath, wo man dann so schön Angst kriegt als Kind und gruselt und denkt, oh Hilfe. Und der kleine David mit seiner Steinschleuder, der die bei sich hat, weil er immer auf dem Feld damit die wilden Tiere vertreibt. Ich glaube, man kann es sich noch gruseliger vorstellen als das, denn da stehen zwei bis an die Zähne bewaffnete Heere einander gegenüber und es kann jeden Moment die eigentliche Schlacht losgehen. Und jeder weiß, das gibt ein Gemetzel ohne Ende. Wenn dieser Goliath nicht besiegt wird, wird es dieses Gemetzel geben. Jetzt sind viele in dieser Armee, die ausgebildet sind, die gelernt haben, mit Rüstungen und Waffen umzugehen. Und Goliath kommt jeden Tag heraus und fordert das israelische Heer auf und sagt, wo sind denn eure tollen Leute? Es muss nur einer den Mut haben, gegen mich zu kämpfen und wir können die Sache regeln. Und diesen einen gibt es nicht. Die Brüder von David sind auch Soldaten. David wird dann als der Kleine geschickt, ihnen was zu essen zu bringen. Also der Zubringer sozusagen von der Versorgung, für die die Familie sorgen musste. Also man sieht auch, die Armee war nicht so doll ausgestattet, wenn die Verwandten das Essen vorbeibringen müssen. Das ist schon sehr merkwürdig, wenn der Nachschub nicht mehr funktioniert vom Heer selbst, sondern wenn die Verwandten da schnell mal eben vorbeigehen, dann vor allen Dingen die Kinder das Essen bringen für die Krieger. So war es aber. Und David bekommt mit, wie dieser Goliath das Volk herausfordert, sein Volk herausfordert, aber wie er auch Gott beleidigt, verhöhnt, sich über Gott und seine Leute lustig macht. Eine imposante Person, furchteinflößend, grausam. Ein erfahrener Kämpfer, der wahrscheinlich schon sehr viele Menschen auf dem Gewissen hat. und der von nichts zurückscheut, der sich so siegessicher ist, dass alle anderen schon von sich aus Furcht zurückweichen. Jetzt kommt David und fragt, was ist das eigentlich? Warum kämpft denn keiner gegen den? Wie könnt ihr euch das hier jeden Tag anhören, dass er hier auftritt und Gott verhöhnt und uns verhöhnt und alle so ja wirklich einschüchtert? Wo sind denn die Kämpfer, die gegen ihn antreten? Die Soldaten wundern sich und sagen, dieser Junge hier, der macht jetzt nur noch mehr Unruhe, wollen ihn wegschicken, nehmen ihn gar nicht ernst. Als er dann sagt, ich werde gegen diesen Riesen antreten. Jetzt muss man sich das bildlich vorstellen. Ein Junge, junger Mann vielleicht auch, ohne Waffen, kommt vom Feld mit dem Essen an, sagt, hier ist euer Mittagessen oder euer Abendessen und sagt, ich gehe gegen diesen Riesen in den Kampf. Ohne militärische Ausbildung, ohne mit den Waffen umgehen zu können, einfach aus dem Stand. Das war mehr als naiv, würden die einen sagen, mehr als gewagt, würden die anderen sagen, mehr als mutig, würden wir vielleicht sagen, vielleicht leichtsinnig. Aber David setzt sein Vertrauen nicht auf sich selbst, sondern auf Gott. Wir lesen das ab Vers 32, da redet David mit dem König Saul. Mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er ist aber ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Das finde ich schon erstaunlich. Ich weiß nicht, ob wir nicht sagen würden, naja, ein Schaf weniger macht den Kohl auch nicht fett, dafür muss man sein Leben nicht riskieren, aber er geht sogar hinter den Tieren her, um das Schaf dann noch aus dem Maul rauszureißen. Jeder, der schon mal versucht hat, einem Hund, der gerade frisst, das Futter wegzunehmen, weiß, wie gefährlich das enden kann. Ich weiß nicht, ob ich das bei einem Bären oder bei einem Löwen wagen würde. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein, riss ihm seine Beute aus dem Maul, stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diesen Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Was ist die Motivation von David? Die Motivation ist nicht, den anderen zu zeigen, wie man es richtig macht. Die Motivation ist nicht, den Kriegern die Show zu stehlen. Die Motivation ist, dass er Gottes Ehre wiederherstellen will. Darum geht es ihm. Es geht ihm um Gott. Interessant, herausfordernd. Er will den Kampf antreten. Saul sagt dann, schließlich gibt er nach, gut, du sollst mit ihm kämpfen. Möge der Herr dir beistehen. Das war auch ein Risiko, was Saul einging, denn wenn David verloren hätte, und das Risiko war sehr hoch, menschlich gesehen, wäre die Schlacht entschieden gewesen und die Philister hätten gesiegt. David bekommt dann eine Rüstung. Er soll kämpfen, wie die Kämpfer gegen Goliath kämpfen würden. Er steigt in diese Rüstung ein und er merkt, er kann sich überhaupt nicht darin bewegen. Das hat er nun wirklich nicht gelernt, mit so einer Rüstung umzugehen. Er fühlt sich darin eingeengt. Er kann damit nicht kämpfen und er merkt, ich muss anders kämpfen, so wie ich es gewohnt bin. Die Rüstung macht ihn eigentlich wieder ohnmächtig. Das ist nicht die Methode, nicht der Weg, auf dem er kämpfen kann. Er zog die Rüstung wieder aus. Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte 5 flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Der Hohn ist ihm sicher. Die Reaktion ist: Ach, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg, spottete Goliath. Bin ich denn ein Hund, dass du mir mit einem Stock entgegenkommst? Brüllte Goliath ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Dann schrie er: Komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Doch David rief zurück: Du, Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der Gott, der allmächtige Gott und der Gott des israelischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. David vertraut voll und ganz auf Gott. Und das gibt ihm die Macht, die Autorität, die Kraft, diesen Riesen entgegenzutreten. Die, die Geschichte kennen, wissen, wie es ausgegangen ist. Der Goliath setzt sich in Bewegung auf den David zu. Jetzt denkt man, David duckt sich oder geht rückwärts. Nein, David rennt auch los auf den Riesen zu und nimmt seine Steinschleuder, schleudert einen Stein und trifft den Riesen an der Stirn und der fällt um. Tödlich getroffen. David hat den Sieg errungen. Auf seine Weise, mit seinen Waffen, mit seinem Vertrauen auf Gott. Jetzt kann man diese Geschichte natürlich nicht auf uns heute übertragen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir haben keine Feinde, die uns so herausfordern. Und wir haben auch hoffentlich keine Steinschleudern in der Tasche, die wir dann irgendwann einsetzen. Aber ich möchte diese Geschichte trotzdem auf uns ein wenig übertragen. Wir begegnen in unserer Zeit, in unserem persönlichen Leben auch etlichen Riesen. Riesenherausforderungen. Riesen, die bedrohen. Riesen, die Gott lästern, die Gott nichts mehr zutrauen, die sich über Gott erheben, die ihn lächerlich machen, die meinen, dass Gott nichts mehr zu melden hat. Wir begegnen Riesen, die uns einschüchtern wollen und die uns sagen wollen: Wo ist denn dein Gott? Der hat doch gar keine Macht. Der hilft dir doch gar nicht. Wie begegnen wir diesen Riesen? Wie begegnest du diesen Riesen, die vielleicht in deinen Gedanken Macht über dich gewinnen, die dir Angst einflößen, die dich einschüchtern, die dich in die Enge treiben, die dich resignieren lassen? Wo hast du aus Angst kapituliert, dich zurückgenommen, zurückgezogen, aufgegeben, diese Mächte über dich herrschen lassen, nicht mehr gekämpft? Nicht mehr vertraut. Ich glaube, solche Situationen kennen wir alle, wo wir das Gefühl haben, das, was mich jetzt gerade bedroht, was in meinem Leben so mächtig geworden ist, das kann eine Krankheit sein, das kann eine Not sein, das kann eine Arbeitssituation sein, die belastend ist, das kann Umstände sein, in denen du leben musst, das kann eine finanzielle Not sein, Dinge, die uns so in die Enge treiben, dass wir das Gefühl haben, ich komme mit meiner Kraft nicht mehr darüber. Es kommt auf das Herz an, nicht auf die Macht. Davids Herz war ganz auf Gott ausgerichtet. Und in diesem Vertrauen, dass Gott für ihn kämpfen wird, dass Gott ihm den Sieg schenken wird, konnte er ganz konkrete Schritte tun. Und er hat diesen Riesen bezwungen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen nicht mit Waffen. Aber wir kämpfen im geistlichen Bereich mit geistlichen Waffen. Ich finde es interessant, es gibt im Neuen Testament diese Parallele, wo es heißt, wenn der Teufel uns angreift, dann heißt es: Widersteht dem Teufel, stellt euch ihm entgegen, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Unser Kampf sieht so aus, dass wir dem Teufel widerstehen und sagen: Halt, stopp, du hast hier nicht das letzte Wort. Du kannst nicht über mich bestimmen. Ich habe in Christus die Freiheit, diese Mächte zu besiegen. Ich habe in Christus die Freiheit, selbst zu entscheiden, Dinge zu überwinden, die Riesen in meinem Leben zu besiegen. Weil es nicht ich bin, sondern weil es Christus in mir ist, der mir die Macht gibt, die Autorität gibt. Und dann widersteht dem Teufel, dann flieht er, naht euch zu Gott, nähert euch wieder Gott an, öffnet euer Herz wieder für die guten Dinge Gottes und er nähert sich euch. David, ein Ohnmächtiger, der mächtig wird, der eine mächtige Schlacht gewinnt, weil er sein ganzes Vertrauen auf Gott setzt. Ich weiß nicht, wie die Riesen in deinem Leben im Moment aussehen, wie sie heißen, was sie dir drohen, wohin sie dich reißen wollen, in welche Kämpfe sie dich verwickeln wollen, wie sie dich von Gott wegziehen wollen. Aber ich weiß, dass Gott dir die Kraft geben will, diesen Riesen zu widerstehen, im Namen von Jesus, und sie zu überwinden, in der Kraft, die Gott dir schenkt. Diese Riesen sind nicht immer Dinge, die von außen kommen, wie jetzt hier der Goliath, der ja von außen auf David zukam. Es sind manchmal auch Riesen, die von innen uns entgegenstehen. David selbst hatte später in seinem Leben erlebt, dass er auch mit sich selbst und einem Riesen in sich selbst nicht klarkam. Er sah eine schöne Frau, die badete. Er hat sich das angeschaut, länger als man hingucken sollte. Eine Art von Pornografie, hat sie beobachtet, hat sie begehrt, hat sie sich geholt, hat sie sich genommen. Sie wird schwanger und jeder weiß, was geschehen ist. Der Mann ist gar nicht zu Hause, er kann also gar nicht der Vater dieses Kindes sein. Er kämpft im Krieg für David. David hat diesen Riesen in sich selbst, diese Gier, diese Sehnsucht, die Sucht nicht überwinden können. Und er braucht Vergebung für das, was er angerichtet hat. Er geht sogar noch weiter, als es klar wird, die Frau ist von ihm schwanger. Sortiert er die Dinge so, dass ihr Ehemann an die Front geschickt wird, in die vorderste Kampfeslinie, damit er auf jeden Fall umkommt in diesem Kampf. Damit bloß nicht rauskommt, wer der Vater dieses Kindes ist. Er begeht quasi indirekt einen Mord. Er stiftet zum Mord an, um sein eigenes Unrecht zu vertuschen. Ist das derselbe David, der hier als junger Mann so glorreich an Gott festhält, sein Vertrauen auf Gott setzt und den Goliath besiegt? Ja, es ist derselbe Mann. Er hat den Riesen in sich selbst nicht bekämpft, nicht in den Griff bekommen. Die gute Nachricht ist, Gott vergibt ihm diese Schuld. Er schickt den Propheten Nathan, der ihm eine Geschichte erzählt, er erkennt sich selbst und er tut Buße für das, was er getan hat. Er bekennt seine Schuld Gott und sagt, das hätte ich nicht tun dürfen, das war nicht in Ordnung. Herr, vergib mir meine Schuld. Und Gott vergibt. So kann man auch die Riesen im eigenen Leben überwinden, indem wir unsere Schuld bekennen und Gott um Vergebung bitten. Immer und immer und immer wieder, bis der Riese besiegt ist. Macht und Ohnmacht in einem Leben. Ein Ohnmächtiger, der mächtig wird, weil er auf Gott vertraut. Ein mächtiger König, der ohnmächtig wird, weil er seinen eigenen Begehrlichkeiten nachgibt und dem Gott dann doch wieder alles Mögliche anvertraut, weil Vergebung heißt, es gibt einen kompletten Neuanfang. Ich kann ganz neu durchstarten. Da, wo Gott vergibt, ist die Vergebung mächtiger, als es die Sünde gewesen ist. Ich kann gegen die Riesen in meinem Leben kämpfen. In der Kraft, die Gott mir gibt. Im Vertrauen auf ihn. Auf Jesus, der selber diesen Kampf gekämpft hat für mich. Jesus ist der eine, der diesen Kampf mit den Mächten auf sich genommen hat, der in den Tod gegangen ist an unserer Stelle, damit wir nicht in den Krieg ziehen müssen, damit wir nicht vernichtet werden. Und da, wo wir ihm vertrauen, wo wir in seine Fußstapfen treten, schenkt er uns die Kraft zu überwinden, schenkt er uns Vergebung, schenkt er uns einen Neuanfang. Ich möchte jetzt einen Moment Zeit geben, wo ihr nochmal nachdenken könnt. Gibt es solche Riesen in meinem Leben? Dinge, die mich gerade herausfordern, wo ich merke, das überwältigt mich, damit komme ich nicht klar, das kriege ich nicht in den Griff, das ist mächtiger als ich selbst, das verhöhnt mich und meinen Glauben, das stellt mich komplett in Frage, auch in meinem Christsein, weil ich es einfach nicht schaffe, was ich tun will. Ich schaffe es nicht, das Richtige zu tun. Da möchte ich dir Mut machen, das Jesus hinzuhalten. Vielleicht kämpfst du mit den falschen Waffen. Vielleicht brauchst du Vergebung. Vielleicht brauchst du immer wieder Vergebung. Vielleicht brauchst du einen Neuanfang. Wir werden nachher das Abendmahl miteinander feiern. Das Mahl, das uns nochmal vor Augen führt, dass Jesus für uns gestorben ist. So wie das Brot, das wir essen werden, zeigt, er hat sein Leben gegeben. Sein Leib ist gebrochen worden für uns. Sein Blut ist geflossen für uns, damit wir frei sein können. Und wir werden an beiden Seiten zwei Körbe haben mit Steinen. Die sind nicht dazu da, dass ihr die dann irgendwo hinwerft oder eure Schleudern da doch noch rausholt, sondern die könnt ihr euch nehmen, wenn ihr vom Abendmahl wieder auf die Plätze geht und sagen, ich möchte durch Vergebung und Neuanfang, ich möchte durch Vertrauen auf Jesus die Riesen in meinem Leben besiegen. Und deshalb nehme ich diesen Stein mit als Erinnerung. Dann könnt ihr euch zu Hause irgendwo hinlegen, in die Hosentasche tun, was immer euch hilft, und sagen, ich muss nicht aufgeben. Gott gibt mir die Kraft, jeden Tag neu. Er wird mir den Sieg schenken. Ich werde weit überwinden durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Lass uns einen Moment still sein und dann bete ich mit uns. Herr, du kennst die Riesen in unserem Leben, die uns bedrohen, die uns einengen, die uns herausfordern, die uns resignieren lassen. Und wir bitten dich jetzt um deine Kraft im Vertrauen auf dich, gegen sie anzugehen, in dem Wissen, dass du den Sieg schon errungen hast durch deinen Tod und deine Auferstehung. Hilf uns, dir zu vertrauen, unsere ganze Kraft von dir zu holen, deinen Sieg in unserem Leben praktisch werden zu lassen. Danke für die Kraft, die in deiner Vergebung liegt. Danke, dass du unsere Schuld vergibst. Danke, dass du neue Anfänge schenkst, jeden Tag neu, dass wir nicht mit alten Dingen herumlaufen müssen. Danke für das Abendmahl, das uns daran erinnert, dass du uns reinwäschst von aller Schuld. Amen.